Thema, es ist wieder Mut zur Veränderung, aber als Untertitel ist es ein Paradigmenwechsel. Denn wir brauchen einen Paradigmenwechsel, wollen wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns heute Morgen ganz neu in dieses Thema hineinführst, oh Gott, oh Herr. Und vielleicht da, wo unsere Augen die ganze Zeit geschlossen waren, dass du unsere Augen öffnest, dass wir nicht nur sehen und hören, aber dass wir mit unserem Herzen sehen und hören. Und dass wir die Schritte gehen, die wir gehen sollen, damit Veränderung in unser Leben eine Tatsache wird. Es gab eine Geschichte vom Missionsfeld und da war ein Priester, er ging zu einem indianischen Stamm und hat die konvertiert, hat die zu Christen, zum Christentum konvertiert. Und er sagte diese Stammleute, er sagte, ab jetzt seid ihr Christen und ihr müsst euch taufen lassen und wir werden euren Namen ändern. Dein Name ist nicht mehr zu dieser einheimische Name, aber ab heute wirst du Johannes heißen. Und es ist wichtig, weil wir sind als katholische Priester, ist es wichtig, dass man am Freitag kein Fleisch isst. Dann darf man Fisch essen, aber kein Fleisch. Okay, und dann hat man in diesen Mann getauft. Und nach 3 Wochen kam der Priester wieder vorbei und er sieht, wie dieser neue Bekehrling am Freitag Fleisch isst. Und er denkt, was soll das? Und dann geht er zu ihm hin und sagt, ich habe doch gesagt, dass es wichtig ist, du heißt jetzt Johannes und du bist jetzt Christ und du darfst kein Fleisch mehr essen am Freitag. Man isst Fisch am Freitag. Und dann sagt der Mann Johannes, sagt ganz trocken, er sagt, ja, aber das war mal Fleisch, aber ich habe es getauft und jetzt ist es Fisch. Es gibt eine Weisheit aus China und das sagt, wenn der Wind der Veränderung weht, bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Wenn der Wind der Veränderung weht, dann bauen die einen Mauern und die anderen Windmühlen. Letzte Woche habe ich gesprochen über den Lobpreis als Lebensstil und heute Morgen möchte ich sprechen über den Paradigmenwechsel, die stattfinden soll, wenn wir Veränderung zulassen wollen in unser Leben. Damit die Veränderung, die Gott für uns hat, damit es eine Tatsache wird, damit es in unser Leben stattfinden und in unserer Gemeinde stattfinden kann, brauchen wir einen Paradigmenwechsel. Paradigmen sind Denkmuster, sind Ansichten, Sichtweisen, Überzeugungen, die unser Handeln bestimmen. So Sachen, die wir haben und tun und Denkmuster, die wir besitzen. Manchmal sind wir uns noch nicht mal davon bewusst, dass es da ist. Aber wenn du solche Sachen hörst wie, das habe ich schon immer gemacht und das werden wir in unserer Familie machen, wir das immer so. Dieses Problem, diese Sünde gab es schon immer bei mir und ich habe mich damit abgefunden. Es ist halt eben so, ich kann es nicht verändern. Das können Denkmuster, Paradigmen können zu Gewohnheiten und Traditionen werden in unser Leben. Sachen, die wir tun. Und manche Traditionen sind gut, aber es gibt auch Traditionen und Gewohnheiten, die nicht gut sind und die uns eigentlich vom Wesentlichen ablenken. Es gab mal eine Geschichte von einer Frau oder einer Familie, die am Weihnachten immer einen Braten gemacht hat. Und diese so der Mutter hat es die Tochter beigebracht und so die Satz von der Oma und von der Uroma. Und was sie getan haben ist, man hat den Braten 3/4 geteilt und dann hat man erst 3/4 in den Ofen gesteckt Und danach, nachdem es fertig war, hat man ein Viertel, den nächsten ein Viertel drin gemacht. Und das war so Tradition in der Familie. Und eines Tages hat die Tochter gefragt, aber Mama, warum machen wir das immer so? Und der Mama sagt, keine Ahnung, das hat meine Mutter so gemacht. Und irgendwie, wir sollen mal Oma fragen. Und sie haben Oma gefragt und Oma sagte, keine Ahnung, das hat meine Mutter so, immer so gemacht. Und die Uroma hat noch gelebt. So sind die hingegangen und haben sie die Uroma gefragt. Omi, warum hast du immer diese Braten drei Viertel geteilt? Und dann sagte die Oma, ach so, als wir gerade verheiratet waren, hatten wir nicht so viel Geld und wir hatten einen ganz kleinen Ofen, Backofen. Und deswegen mussten wir den Braten drei Viertel teilen, damit es reinpasste. Und der nächste Viertel kam danach. Und das haben wir immer so gemacht am Anfang. Und die Familie hat es übernommen. Und man hat etwas getan, eine Tradition, ein Denkmuster. Man hat etwas gemacht, ohne sich dabei Gedanken zu machen, warum man das macht. Kennt ihr das in euer Leben? Dass wir manchmal Sachen tun, und wir tun es, aber wir denken nicht groß dabei nach. Es gibt falsche Paradigmen, die wir übernehmen können. Denkmuster, die nicht der Bibel entsprechen. Denkmuster oder Sachen, Traditionen, die nicht das, wofür der Bibel steht, stehen. Und solche Denkmuster sollen gebrochen werden, sollen durchbrochen werden. Wir sollen eine Veränderung da haben. Und dazu diese Predigtreihe auch. Wir sollen Mut zur Veränderung haben, auch wenn es um die Traditionen und die Sachen, die wir im Leben irgendwie angenommen haben, und wir haben es immer so getan, aber irgendwie wissen wir im Herzen, dass es entweder leer ist oder nicht gut ist. Manchmal tut man Sachen, aber es ist leer. Manche Leute gehen in die Kirche jeden Sonntag und sie tun es, weil wir es immer so getan haben. Aber sie tun es nicht, weil da eine lebendige Beziehung zu Jesus da ist. Und zu solchen Leuten würde ich sagen, dann gehe bitte nicht in die Kirche, weil das hat keinen Zweck. Wir sollen in alles, was wir tun, sollen wir das wirklich tun aus Überzeugung. Als ich mich am Vorbereiten war, habe ich diesen Satz aufgeschrieben und ich sagte, eine der größten Hindernisse des Christentums ist nicht Terrorismus, wie wir das jetzt sehr viel und auch die letzte Woche wieder ganz stark in den Medien hatten oder haben. Und ich bin mir bewusst, dass Terrorismus ein Hindernis sein kann für das Christentum und viele Christen getötet werden wegen ihrer Glauben. Aber der größte Hindernis für das Christentum ist nicht Terrorismus, aber ist, denke ich, Tradition. Und warum sage ich das? Denn Tradition kann machen, dass wir Sachen tun und der Inhalt, wofür es eigentlich steht, nicht mehr verstehen oder nachvollziehen. Genauso wie diese Mutter den Hackbraten drei Viertel geteilt hat. Sie hat es getan, weil es Tradition war, aber der Grund, warum oder wofür, hat man nicht mehr gewusst. Und es gibt viele, ich sag mal, ein Weg, wo eine Gemeinde oder eine Kirche geistlich sterben kann, ist, wenn man anfängt, Sachen zu tun, ohne bewusst dabei nachzudenken. Ohne das bewusst zu tun. Viele Kirchen und Gemeinden sind gekommen und sind wieder gegangen aus genau diesem Grund. Ich sag mal, ich komme selbst aus der Herrenhuter Brüdergemeinde und wenn ihr die Geschichte liest von der Herrenhuter Brüdergemeinde, wie sie entstanden ist, was für Feuer, was für Leidenschaft da war, wie Menschen gegangen sind, wie Leute sich als Sklaven verkauft haben, um das Evangelium an Sklaven zu verkündigen, wie die Wunde auf Wunde erlebt haben, wie innerhalb von 65 Jahren eine Gemeinde von 300 Mann, 300 Missionare ausgesandt hat. Wo Länder erreicht wurden mit das Evangelium. Die Losungen kennen wir bis heute noch. Ist auch, kommt aus der Herrenhuter Gemeinde. Diese 24-Stunden-Gebet, die überall wieder aufkommt, kommt aus der Herrenhuter Brüdergemeinde. Und sie haben so eine Erbe. Aber heutzutage, ich weiß nicht, ich kann nicht für alle Gemeinden sprechen, aber die Gemeinde, wo ich herkam in Suriname, war eine Gemeinde, die leider tot war. So, der Pastor hat noch nicht mal wirklich geglaubt, dass die Bibel Gottes Wort ist. Und so kann eine lebendige Gemeinde, wenn sie, ich war in Suriname, hat man das Katechesasi genannt, so Katechismus oder Konfirmation, so wie man das hier kennt. Und ich war so in der Konfirmandenschule und in der Herrenhuter Brüdergemeinde ist das ab 16 Jahre. Erst kann man anfangen, eigentlich lieber 18. Aber ich war 14 und ich wollte unbedingt, es machen. Und da hat er mich gesagt, nein, das geht nicht, weil ich hatte eine lebendige Beziehung zu Jesus und ich wollte meinen Glauben bezeugen. Und dann nach 2 Jahren, so als ich 15 Jahre alt war, so fast 16, hat er das dann zugelassen und dann bin ich in diese Katechesasi, so diese Konfirmandenunterricht gegangen. Und das, was weitergebracht wurde, es hat mich so schockiert, weil ich gedacht habe, das ist nicht, wofür den christlichen Glauben steht. Es ging um Tradition, es ging um, das haben wir immer so gemacht, wir in der Herrenhutergemeinde klatschen nicht in die Hände und deswegen werden wir das nicht so machen. Und solche auf der traditionellen Ebene und auf das, was wir immer gemacht haben. Es hat dazu geführt, dass ich am Ende dieses Unterrichts entschieden habe, mich nicht konfirmieren zu lassen. Weil ich gesagt habe, ich will nicht ein Show irgendwie, für mich ist es nicht, um irgendwie Geld zu bekommen am Ende und da eine große Show zu machen. Wenn ich, dann möchte ich wirklich vor der Gemeinde stehen und bezeugen, ich glaube an Gott, den Vater, ich glaube an Jesus Christus, ich glaube, das ist, was mir bewegt. Mein Opa hat es ganz schlimm gefunden, als ich diese Entscheidung getroffen habe, aber ich habe mich dann nicht konfirmieren lassen. Tradition kann viel kaputt machen. Und es gibt natürlich auch gute Traditionen. Ich will nicht nur negativ über Tradition sprechen. Es gibt Sachen, die wir tun und die wir auch in der Bibel sehen, die wir einfach weitermachen sollen. Auch wenn die Gefühle nicht da sind, wir sollen gute Traditionen sollen wir fortführen. Aber gleichzeitig möchte ich warnen für die Gefahr, die da drin ist, wenn wir Sachen tun, ohne richtig dabei nachzudenken. Wir sehen in der Gemeinde, in der Bibel sehen wir, dass die Gemeinde, die Kirche, ein Gebäude ist. Da wird gesprochen über also das Bild von einem Gebäude. Und gleichzeitig wird in der Bibel gesprochen, in 1. Korinther liest man das von der Gemeinde als ein Körper, als ein Leib. Und das sind zwei Bilder, die eigentlich nichts miteinander zu tun haben. Denn ein Gebäude ist etwas Festes, ist etwas Starres, ist etwas, das sich nicht bewegt, ist ständig da, soll massiv gebaut sein, damit es hält. So ein Körper ist etwas Lebendiges, ist etwas Organisches, ist etwas, das von hier nach dort, so immer in Bewegung ist. Wenn es nicht mehr bewegt, dann ist es tot. Und jetzt wird für die Gemeinde, für uns als Christen, als Christen wird beides, das Beispiel von Gebäude als auch den Beispiel von Leib benutzt. Warum? Ich denke, weil es zwei Bereiche sind, die beide uns als Gemeinde betreffen, so wie wir sind. Das Bild als Gebäude symbolisiert unser Sein, wer wir sind. Es bezieht sich auf die ewigen Werte der Gemeinde. Und die Werte in der Bibel sind nicht flexibel. Die sind so, wie Gott sie gegeben hat. Die Werte, die sind starr und die bleiben ständig und sie verändern sich nicht. Und wenn das Bild von einem Leib genommen wird, dann ist es unser Tun, unser Handeln, was wir als Christen machen und auch das Wirken Gottes. Denn das bezieht sich auf Struktur, das bezieht sich auf Vision, das bezieht sich auf, wie wir weitergehen mit Gott. Und diese Sachen sollen immer wieder angepasst werden, sollen immer wieder flexibel sein. Wenn ich etwas tue in meinem Leben und ich habe eine bestimmte, dann soll ich immer gucken, ist es noch relevant, ist es noch, hat es noch einen Wert in mein Leben, tut es noch etwas, hat es noch einen Platz in mein Leben. Und wenn es keinen Platz mehr hat, dann soll ich es, wegmachen, ausräumen. Aber wir können einen Fehler machen, dass wir unsere Werte, oder wenn wir die Werte, die wir haben, flexibel machen und das Handeln und Vision starr machen und unflexibel machen. Weil das würde bedeuten, dass wir, wenn wir unsere Werte unflexibel machen, flexibel machen, dann glauben wir heute das und morgen etwas anderes und übermorgen das und übermorgen wieder etwas anderes. Und das ist falsch. Aber genauso falsch ist es, wenn wir in die Sachen, die wir tun, festbleiben und nicht mehr uns von Gott bewegen lassen können. Wenn wir sagen, das Klavier hat immer an dieser Ecke gestanden und es wird auch immer da bleiben. Denn Lobpreisband ist immer hier vorne und es soll immer vorne sein. Warum? Vielleicht sollen wir es mal versuchen, hinten zu machen. Ich habe einen Stuhl und auf diesem Stuhl sitze ich jeden Sonntag. Und das ist mein Stuhl. Vielleicht sollst du mal versuchen, einen anderen Stuhl zu nehmen. Okay, dieses Problem haben wir nicht so sehr, weil wir von Dorf zu Dorf gehen und immer wieder Veränderung haben. Aber ihr versteht, was ich meine. Es gibt manchmal, dass wir sind manchmal so Gewohnheitstiere, so Gewohnheitsmenschen, dass wir in eine bestimmte Richtung gehen und dann ist es so und dann bleiben wir dort. Man hat mal gefragt, muss Gottesdienst an einem Sonntagmorgen um 10 Uhr sein? Nein. Wir machen das aus praktischen Gründen, weil wir in einer ländlichen Gegend wohnen und die meisten Leute in ihre Köpfe, für die ist Gottesdienst Sonntag. So, wir müssen nicht nur etwas ändern, um es zu ändern. Aber muss es? Nein, das muss nicht. Und manchmal müssen wir bewusst Sachen verändern und bewusst Sachen, damit wieder ein Bewusstsein kommt. Was, müssen wir die Hände heben? Nein, wir müssen es nicht. Ich weiß, das erste Mal, als ich meine Hände gehoben habe, war das so eine klare Erfahrung, Erlebnis. Aber manchmal ertappe ich mich, dass ich meine Hände hebe und es ist einfach ein Ritual geworden. Und wir sollen schauen, dass das, was wir tun, dass es immer lebendig bleibt. Gott verändert sich nie in sein Wesen. In Hebräer 13, Vers 8, da steht, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus ist der stabile Faktor. Wenn Stürme kommen, wenn was auch kommen mag, Jesus ist derselbe. Er ist der Rotz, der Felsen, Rotz, der holländisch ist es Rotz, der Felsen in der Brandung. Er ist der stabile Faktor überhaupt. Aber dann ist eine andere Bibelstelle in Johannes 3, Vers 8 und da steht, der Wind weht, wo er will. Und du hörst sein Sausen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. So ist jeder, der aus dem Geist geboren ist. Wir sollen uns, obwohl Jesus klar und deutlich der Felsen ist, stabil, unwankelbar, ist das Leben mit ihm, sollen wir uns führen lassen vom Heiligen Geist. Wir sollen uns führen lassen vom Heiligen Geist. Und die Bibel sagt hier, dass der Geist, er weht, wohin er will. Es ist wie der Wind, der weht, wohin er will. Und versuch mal, den Wind zu folgen oder den Wind zu fangen. Es ist so, um irgendwie flexibel zu sein für das Wirken Gottes. Ihr seht zwei Extreme, die hier angesprochen werden. Ich möchte zum Schluss sprechen über zwei Sachen noch. Das erste ist, wir sollen als Menschen in der Gemeinde, sollen wir schauen, und auch Menschen, die Jesus noch nicht kennen, sollen wir schauen, dass der Wert, den Jesus Christus hat, wieder ins richtige Licht gerückt wird. Dass wir wieder schauen, was ist mein Denkmuster, was ist meine Ansicht über Jesus? Wie ist es, wenn ich an Jesus denke? Und es soll nicht so sein, oder es, wenn wir an Jesus denken, dann ist es so, dass Jesus unser Herr und unser Erretter ist. Und er ist nicht nur einfach der Leiter unserer Religion oder der Gott unserer Religion. Weil wenn wir nicht diese persönliche Begegnung zu Jesus haben, wenn wir nicht persönlich uns für Jesus Christus entschieden haben, es gibt viele Menschen, und ich weiß, auch bei uns in der Gemeinde kann es so sein, dass Leute einfach kommen, sie sind eingeladen und sie sagen in ihr Herz, ich bin Christ, ich gehe einfach in die Kirche und haben nie diese bewusste Entscheidung, um Jesus in ihr Leben als Herr und Erretter zuzulassen. Und diese Entscheidung kann niemand dich abnehmen. Und wenn es Tradition ist, das gemacht hat, dass du in eine Gemeinde oder in eine Kirche gekommen bist, dann ist es wichtig, dass du dich neu Gedanken machst. Gott hat keine Enkelkinder, er hat nur Kinder. Das bedeutet, wenn deine Eltern oder deine immer in die Kirche gegangen sind und du dadurch auch in der Gemeinde oder in der Kirche gekommen bist, ist das keine Garantie für dich, dass du ein Kind Gottes bist. Du musst selbst in diese Beziehung zu ihm kommen. Jeder Einzelne ist gefragt. Und das nächste und letzte, womit ich enden will, ist ein Paradigmenwechsel, das wir sehen in Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 10. Wir werden Apostelgeschichte 11 einen Teil zusammen lesen, aber es geht um Folgendes. Als das Evangelium, als die Gemeinde entstand, war das in Jerusalem und es waren nur Juden. Es waren nur Leute aus Jerusalem, die da zusammen waren. Und der Heilige Geist kommt über sie, Apostelgeschichte 2, und sie werden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist. Und Gott gießt seinen Heiligen Geist aus über diese erste Gruppe von 120 Leuten und die Gemeinde entsteht. 3000 kommen zum Glauben, so die Gemeinde wächst am Tag 1. Ich weiß nicht, wie viel 1000%. Da entsteht eine Bewegung Gottes. Und diese Bewegung Gottes fing an in Israel, in Jerusalem, unter Juden. Der Botschaft aber war eine Botschaft für die ganze Welt. Apostelgeschichte 1, Vers 8, da steht, ihr werdet erfüllt werden vom Heiligen Geist und ihr werdet mein Zeuge sein. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch kommt. Und ihr werdet mein Zeuge sein in Jerusalem, in Judäa, in Samaria, bis ans Ende der Welt. So, die Botschaft war die ganze Welt. Aber die Juden, die hatten auch ihre Traditionen. Und die haben gesagt, ja, schön, aber hier in Jerusalem ist es doch so schön. Und die sind da geblieben. Die sind nicht weitergegangen. Bis eine Verfolgung kam, Apostelgeschichte 8, Vers 1, da kam eine große Verfolgung und die Juden wurden zerstreut. Und dann mussten sie. Ein Bibellehrer hat mir mal gesagt, wenn Apostelgeschichte 1, Vers 8 nicht in dein Leben eintrifft, so erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die Kraft empfangen und dann von Judäa nach Samaria, so bis ans Ende der Welt zu gehen, wenn das nicht eintrifft, dann wird Apostelgeschichte 8, Vers 1 in dein Leben eintreffen. Und das ist Gott sorgt dafür, dass genau das passiert, aber durch Verfolgung. Dann wird man ausgeschickt, auch wenn man das nicht haben möchte. Und dann kommt Apostelgeschichte 10. Und in Apostelgeschichte 10 sehen wir einen Paradigmenwechsel. Und Gott musste eine Vision gebrauchen, um diesen Paradigmenwechsel stattfinden zu lassen. Denn Gott wollte, dass die ganze Welt, auch die Heiden, die Nicht-Juden, das Evangelium bekommen sollten, erreicht werden mit dem Evangelium. Ich lese den Teil in Apostelgeschichte 11, 1 bis 18. Die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa waren, hörten, dass auch die Nationen das Wort Gottes angenommen hatten. Und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm und sagten, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und hast mit ihnen gegessen. Was ist das Problem hier? Petrus erwehrt durch eine Vision, sieht er, dass, wir lesen es gleich, dass der Himmel sich öffnet und dass Gott ihm sagt, schlacht und isst. Aber die Tiere, die da sind, sind alle unreine Tiere. Tiere, die Juden, die koscher essen, nicht essen. Und dann sagt Gott zu ihm, aber nenne nicht unrein, was ich rein erklärt habe. Und das muss dreimal passieren. Jedes Mal sagt Petrus, nein, auf keinen Fall. So nach dem Stil, das ist der Teufel, geh weg in Jesu Namen. Das kann nie von Gott sein, darauf werde ich nicht hören, weil ich weiß, dass Gott nicht möchte, dass wir unreine Tiere essen. Und jetzt kommt einer und er tut sich vor, als ob er Gott ist und er sagt, schlacht und isst. Und er sagt, ich als guter Jude werde das nie tun. So in dieser Traumvision sagt er dreimal nein und dreimal sagt Gott zu ihm, nenne nicht unrein, was ich rein erklärt habe. Ihr merkt, dass da war ein Denkmuster, das war so fest. Es brauchte eine Vision Gottes, um dieses Denkmuster zu verändern. Aber er war noch nicht überzeugt, als er, so er kriegt diesen Traum. Dreimal sagt er nein. Und dann stehen drei Heiden, so in die Augen von Juden, unbeschnittene Heiden. Ihr merkt die Bemerkung, die sie da gemacht haben. Du bist in dem Haus gegangen und hat mit denen, mit den Unbeschnittenen gegessen. Und das tun Juden nicht. Das tun wir Juden nicht. Aber dann sind drei Männer und die sagen, unser Freund Cornelius, er hat, ein Engel ist ihm erschienen. Und dieser Engel hat gesagt, wir sollen kommen und wir sollen zu dir kommen und dich mitnehmen. Dreimal in diese Vision, drei Männer, so der Petrus errechnet, er sagt, das kann irgendwie nicht zufällig sein. So, okay, ich gehe mal hin. Und dann geht er hin. Er nimmt Leute mit, weil er denkt, ich kann alleine nicht gehen. Und wenn ich alleine gehe und sie fragen mich, und dann habe ich sicherlich Ärger mit meinen jüdischen Freunden. So, er nimmt Leute mit und dann gehen die hin. Und dann kommen sie im Haus von Cornelius und Cornelius erzählt die Geschichte, dass ein Engel ihm erschienen ist. Und dann fangen die an, ihm Jesus zu predigen. Aber in der Zeit war die Gedanke war, sehr stark in dem Judentum ist das Heil. So, aus dem Judentum muss man sich, so man soll Jesus aufnehmen, Jesus war Jude, man nimmt Jesus auf und dann wird man Jude, Proselyt-Jude. Und dann lässt man sich beschneiden und das ist der Weg. Gut, jetzt kommt ein Heiden, so Petrus fängt an zu predigen und dann predigt er und dann ist er mitten in seiner Predigt. Das hat Gott bei mir noch nie getan, dass er mich unterbrochen hat, während ich am Reden bin. Aber ich möchte gern, dass er das macht, weil wenn so etwas passiert, so er war noch am Reden und während er am Reden ist, fällt der Heilige Geist und sie werden alle Heiden, nicht Juden, unbeschnitten. Die werden alle erfüllt mit dem Heiligen Geist und spreche in neue Zungen, genau wie am Apostelgeschichte 2, wie am Pfingsttag. Und dann sagen die, als Petrus und die alle das sehen, dann sagen die, wenn Gott selbst die rein erklärt, die wir eigentlich unrein erklärt hatten, und jetzt erinnert Petrus sich wieder an das Wort, nenne nicht unrein, was ich rein erklärt habe, wenn Gott sie selbst auserwählt, dann bleibt nichts anderes übrig, als sie auch taufen zu lassen, weil dann ist der Weg zum Heil, Gott hat den Weg selbst geebnet. Und dann taufen die sie. Und dann kommt diese Bibelstelle, was ich gerade gelesen habe. So, jetzt ist das alles passiert und dann kommen sie nach Hause und dann gibt es Ärger. Als die Apostel aber und die Brüder, die in Judäa kamen, Vers 1, hörten, dass auch die Nationen das Wort angenommen hatten, und als Petrus nach Jerusalem hinaufkam, stritten die aus der Beschneidung mit ihm. Die aus der Beschneidung sind eigentlich die Juden, die glauben, man muss beschnitten sein, bevor man Christ werden kann. Und sie stritten und sagten ihm, du bist bei unbeschnittenen Männern eingekehrt und du hast mit ihnen gegessen. Petrus aber fing an und setzte es ihnen der Reihe nach auseinander und sprach, ich war in der Stadt Joppe im Gebet und ich sah in einer Verzückung eine Erscheinung, wie ein Gefäß herabkam, gleich einem großen Leinentuch an vier Zipfeln herabgelassen aus dem Himmel. Und es kam bis zu mir, und als ich gespannt hineinschaute, bemerkte und sah ich die vierfüßigen Tiere der Erde und die wilden Tiere und die kriechenden und die und die Vögel des Himmels. Ich hörte aber auch eine Stimme, die zu mir sagte, steh auf, Petrus, schlachte und iss. Ich sprach aber, keineswegs, Herr, so er wusste, dass es Gott ist, keineswegs, Herr, denn niemals ist gemeines oder ist Gemeines oder Unreines in meinem Mund gekommen. Eine Stimme aber antwortete zum zweiten Mal aus dem Himmel, Gott, was Gott gereinigt hat, mach du doch nicht gemein oder nenne nicht unrein, was ich rein gemacht habe. Dies aber geschah dreimal und alles wurde wieder hinaufgezogen in den Himmel. Und siehe, sogleich standen vor dem Haus, in dem ich war, drei Männer, die von Caesarea zu mir gesandt waren. Der Geist aber sagte mir, ich solle ohne Bedenken mit ihnen gehen. Es kamen aber auch diese sechs Brüder mit mir. Und wir kehrten in das Haus des Mannes ein. Und er erzählte uns, wie er den Engel in seinem Haus habe sehen stehen und sagen, sende nach Joppe und lass Simon mit dem Beinamen Petrus holen. Der wird Worte zu dir reden, zu die du errettet werden wirst, du und dein ganzes Haus. Während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich dachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Wenn nun Gott ihnen die gleiche Gabe gegeben hat wie auch uns, die wir an den Namen an den Herrn Jesus Christus geglaubt haben, wer war ich, dass ich hätte Gott wehren können? Als sie aber dies gehört hatten, beruhigten sie sich und verherrlichten Gott und sagten, dann hat Gott also auch den Nationen die Buße gegeben zum Leben. So, zum Schluss, als er diese ganze Sache erklärt, freuen die Juden sich doch. Und diese Geschichte war eine so große Veränderung in der Geschichte von dem Christentum. Denn so wie wir das Christentum jetzt kennen und erleben, ist es mehr unter die Heiden als unter Juden. Es gibt auch messianische Juden, aber es ist im Vergleich, es ist eine ganz kleine Gruppe im Vergleich zu der die Christenheit oder der Christentum, wie es sich da weiterentwickelt hat. Wenn Petrus diesen Paradigmenwechsel nicht geschafft hätte, würde es ganz anders aussehen. Und die ganze Geschichte wäre anders. Und so ist es genau bei uns. Wenn wir diesen Wechsel nicht schaffen in unser persönliches Leben, dann kann unser Leben ganz anders aussehen und nicht in das hineinkommen, was Gott eigentlich mit uns vorhat. Jetzt ist die Frage, was sind deine festgefahrenen Denkmuster, die sich über die Jahre reingeschlichen haben? Was sind die falschen Gedankengebäude, die du aufgebaut hast? Für manche ist es, dass sie glauben, dass sie nichts wert sind oder dass sie das letzte Dreck sind oder dass Gott nie einen Plan mit sie haben wird. Wenn ich Gottes Wort lese, sehe ich etwas ganz anderes. Was sind die Paradigmen, die du hast, die Ansichten, die du aufgebaut hast, vielleicht mit viel Mühe über viele Jahre? Und dann steht hier einer und sagt dir, du sollst sie abbrechen. Dann steht hier einer und sagt, du sollst durchbrechen und du sollst sie hinter dir lassen. Du sollst Mut zur Veränderung haben. Du sollst dich trauen, einen anderen Schritt zu gehen, den nächsten Schritt zu gehen. Du sollst dich trauen, dich vom Herrn führen zu lassen in das Ungewisse, was vielleicht vor dir liegt. Genau wie er zu Abraham gesprochen hat und gesagt hat, gehe hinaus aus das, worin du jetzt bist und gehe in das Neue, worin ich dich bringen möchte. Vielleicht brauchen manche von uns eine Vision, so wie Petrus, weil es so tief und festgefahren ist, dass er denkt, nur wenn der Herr mir persönlich sagt, werde ich da Sachen verändern. Lass uns dafür gehen, um Sachen neu zu überlegen, um Traditionen, die wir in unserem Leben vielleicht haben, neu zu überdenken und zu schauen, ist es von Gott? Ist das wirklich das, was Gott für mich will? Oder ist das ein Denkmuster, ein Gedankengebäude, das eigentlich vom Teufel ist und das ich niederreißen soll und abbrechen soll, damit ich in das hineinkommen kann, was Gott für mich hat? Lass uns zusammen aufstehen. Ja, Herr Jesus, auch in dieser Zeit, in dieser Adventszeit, oh Gott, Herr, wollen wir Mut zur Veränderung haben. Oh Herr, wir wollen nicht Sachen einfach weitermachen, so wie wir das immer gemacht haben. Aber da, wo Veränderung notwendig ist, Herr, möchte ich dich bitten, in mein Leben, in unser Leben, diese Veränderung zu bewirken. Und ich danke dir, oh Gott. Ich danke dir, dass du zum Ziel kommst, Herr Jesus. Komme du zum Ziel. Ich glaube, dass jemand hier in unserer Mitte ist, die für eine große Veränderung steht. Und du hast schon einige Malen dafür gebetet. Und ich glaube, dass Gott, dass diese Botschaft ein Teil ist von dieser Antwort. Dass die Veränderung stattfinden wird, indem du diese Denkmuster und diese Gedankengebäude anfängst niederzureißen. Und indem du Mut hast, um das Neue in das Neue hineinzugehen. Ich glaube, dass Gott zu dir sagt, hab keine Angst, mein Kind, denn ich werde dich führen, ich werde dich lenken. Hab keine Angst. Vertraue mir, dass ich dich leiten werde, Schritt für Schritt. Und dass meine Wege gut sind. Amen. Gottes Segen und ein wunderschöner Sonntag wünsche ich euch.